Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge wollen wir auch nochmal ein aktuelles Thema aufgreifen, denn seit dem 1. Januar 2025 gibt es eine verpflichtende Getrenntsammlung von Textilien und dass dabei in Deutschland natürlich auch eine ganze Menge Abfall entstehen wird, ist wohl kein Geheimnis und wir wollen einmal schauen, was mit diesen Textilien einfach passieren kann und mal gucken, welche Möglichkeiten vielleicht des Recyclings und der Entsorgung es so eigentlich gibt. Das ist nicht der einzige Anlass, warum wir heute über das Thema sprechen wollen, denn es gibt auch eine neue Studie des NABU zu diesem Thema, wo einmal die Frage nach dem Potenzial im Textilrecycling aufgeworfen wird, aber auch Handlungsbedarf aufgezeigt wird. Das Öko-Institut hat im Auftrag des NABU nämlich Hemmnisse und Potenziale des Textilrecyclings in Deutschland und der EU auch analysiert. Diese Studie, wer sich die gerne mal mit allen Details selbst durchlesen möchte, findet die natürlich im Internet. Der Link dazu ist in unseren Shownotes. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge einfach mal ein bisschen über die Details und die Ergebnisse und das Fazit dieser Studie sprechen. Und dazu sind mir auch zugeschaltet als Gäste zwei direkt Mitwirkende dieser Studie, die bestimmt auch ganz viel zu den Hintergründen und den Fragestellungen erzählen können. Das ist einmal die Clara Löw und die Anna Harnisch. Beide sind hier im Podcast dazu. Ich sage als allererstes mal Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallihallo.
Ich stelle euch ganz kurz vor und dann gehen wir auch sofort mal, weil ich habe mir ein paar oder einige Fragen notiert zu dieser Studie, die ich loswerden möchte. Ich möchte aber ganz kurz etwas zu euch erzählen. Clara, mit dir fange ich an. Clara Löw ist seit 2019 am Öko-Institut für die Kreislaufwirtschaft zuständig mit Schwerpunkt Textilien. Sie hat unter anderem auch mitgearbeitet an der Erstellung der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie und hat davor Chemie und Umweltchemie an der Uni Freiburg studiert. Die Anna Harnisch, die auch mit im Podcast dabei ist, ist Referentin für Kreislaufwirtschaft beim NABU. Sie hat 2023 ihr Masterstudium abgeschlossen an der RWTH Aachen in Umweltverfahrenstechnik und ist seit August 2023 eben Referentin für Kreislaufwirtschaft beim NABU. Ja, finde ich ganz toll, dass ihr heute hier im Podcast mit dabei seid und ich bin echt gespannt, was es da so für Ergebnisse in der Studie gab und wie ihr auf das Thema Textilrecycling so blickt. Als allererstes möchte ich aber mal mit einer etwas allgemeineren Frage starten. Wir haben ja mit der Öko-Design-Richtlinie, dem Lieferkettengesetz, dem Nachhaltigkeitsreporting, wir haben zu allen diesen Themen auch schon Podcast-Folgen gemacht, haben wir ja in Deutschland und der EU politische Stellschrauben, mit denen man eigentlich Nachhaltigkeit fördern will, die jetzt allerdings wieder mit einem neuen Paket von Vorschlägen zur Vereinfachung von EU-Vorschriften und Steigerung Wettbewerbsfähigkeit und wieder aufgeweicht werden sollen. Was habt ihr für einen Eindruck? Wie blickt ihr auf dieses Thema? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen sprachlos darüber, was da ein bisschen rückwärts gedacht wird. Wie sieht das bei euch aus? Anna, wie ist das? Wie fühlst du dich?
Also für den NABU ist auf jeden Fall ein Riesenthema gerade, dass sich da mit der Wahl in der EU die Mehrheitsverhältnisse komplett verschoben haben und gute Sachen, die schon auf den Weg gebracht wurden, wo man jetzt sagt, okay, das hat man jetzt, den jetzt irgendwie doch wieder für Diskussion. Und da gucken wir natürlich schon besorgt hin und ja, dass dieses Argument mit der Entbürokratisierung jetzt genutzt wird, um wirklich sinnvolle Zielsetzungen aufzuweichen, ist natürlich der falsche Weg. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass es nicht sicherlich Themen gibt, wo man Prozesse einfacher gestalten kann, auch für die Unternehmen. Und es ist bestimmt auch wichtig, aber man muss halt genau gucken, wo das so ist. Und ich würde jetzt aber sagen, dass Ökodesign, was du jetzt angesprochen hast, schon auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Es ist ja auch jetzt eigentlich das Neueste von den Prozessen, die du jetzt angesprochen hast. Und da geht es ja wirklich darum, was für Produkte wollen wir auf dem europäischen Markt sehen. Und also ich habe da eigentlich große Hoffnung, dass das jetzt wirklich zu fundamentalen Änderungen führt, wenn wir da jetzt dranbleiben und eben das gut ausgestalten. Und da kommt es jetzt darauf an, in den nächsten Monaten da halt eben dran mitzuarbeiten, dass es wirklich in die richtige Richtung geht.
Ja. Clara, siehst du das ähnlich?
Ja, also auch gerade in diesem zwei
zweigleisigen sozusagen, oder wie die Anna das aufgemacht hat. Die Ökodesign-Richtlinie habe ich tatsächlich noch nicht gehört, dass sie auch von diesen Deregulierungsvorhaben mit betroffen wäre. Es ist tatsächlich da so, dass ich jetzt ganz persönlich das eben auch kritisch sehe, dass unter dem Vorwand der Entbürokratisierung und der Wettbewerbsfähigkeitssteigerung da jetzt sowas zurückgedreht wird. Ich finde es vielmehr andersrum sinnvoll, dass der Klimaschutz und die konsequente Mitdenken des Klimaschutzes in wirtschaftlichen Bereichen dazu führt, dass Europa auch, sage ich jetzt mal, nicht nur kurzfristig, sondern langfristig wettbewerbsfähig wird oder bleibt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was wir weiter beobachten werden, aber es hat ja auch eventuell, also je nachdem, was jetzt am Ende dann tatsächlich da umgesetzt wird, vielleicht auch Auswirkungen auf das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich Alttextilien und ja, deren Entsorgung und auch Recycling, ne? Da muss man mal gucken, wie man diese Abfallströme denn überhaupt bewältigen kann. Bevor wir da wieder hinkommen und vielleicht den Bogen dann nochmal drehen, möchte ich jetzt aber mal auf die Studie zu sprechen kommen, damit wir hier auch eine gemeinsame Wissensgrundlage mit auch unserem Publikum haben. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen auch dazu erzählen. Also das Öko-Institut, ich habe es ja im Intro schon gesagt, hat im Auftrag des NABU eine Studie zum Stand des Textilrecyclings in Europa erstellt. Könnt ihr da mal für uns kurz die Fragestellung, aber auch die Erkenntnisse skizzieren, bevor wir dann mal in die Details gucken?
Na, vielleicht kurz mal anfangen, warum wir diese Studie machen wollten. Also wir haben die ja einen Auftrag gegeben, wir haben die ja nicht selbst durchgeführt, weil wir eben gesehen haben, dass da jetzt ganz viele Regelungen auf uns zukommen im Bereich der Textilien. Also Ökodesign ist ja nur eins davon. Auch im Bereich der Herstellerverantwortung passiert da ja jetzt jede Menge. Und eben die Getrennsammelpflicht, von der wir ja wussten, dass sie ab diesem Jahr verpflichtend ist. Und wo aber irgendwie überhaupt nicht klar war, eben auch letztes Jahr schon nicht, was genau passiert dann eigentlich mit den ganzen Textilien. Und irgendwie muss ein Recycling ja auch ein Teil davon sein, was mit denen passiert. Und deswegen wollten wir eben mal einen Überblick bekommen, wie stehen wir denn überhaupt da und wo könnte es hingehen und was wären sinnvolle Verfahren, die wir unterstützen wollen und was bräuchten wir dafür. Und auch eben politisch, ne, was brauchen wir dafür politisch, damit es dann so passiert, dass es ökologisch sinnvoll ist. Und deswegen haben wir uns das Thema eben ausgesucht und dann dem Öko-Institut diese Fragen gestellt. Und was dabei rausgekommen ist, kannst du ja vielleicht kommentieren, Clara.
Ja, zu den Erkenntnissen. Also wir haben ein Mapping erstellt der zurzeit verfügbaren Technologien. Also da sind eine Menge technischer Details immer hinten dran. Die Verfahren werden dann beschrieben, was ihr Input-, Output-Material und so weiter, wie gut sind die schon in der technologischen Reife fortgeschritten, was kann man da wirklich mit erreichen, wie funktionieren die? Wobei man sagen muss, dass es Grenzen gibt, weil für einige Verfahren kann man aktuell noch gar nicht so ganz genau sagen, wie die eigentlich funktionieren, weil sie zum Beispiel in Entwicklungsstufen sind, wo noch sehr wenig darüber bekannt ist, welche chemischen Verfahren zum Beispiel oder Reaktionen da genau abläufen. Da behalten sich auch die diversen Startups natürlich vor, das noch nicht öffentlich zu machen, da sie da konkurrieren. Genau, und dann haben wir die wichtigsten gesetzlichen Regelungsbedarfe identifiziert und ja auch sozusagen zwei Punkte vielleicht rauszustellen. Ganz wichtige Engpässe, die es geben wird, ist zum einen die Sortierung. Hier müssen fürs Recycling faserbasiert sortieren. Das wird aktuell ja noch nicht gemacht, ne, sondern wir sortieren auf der Basis von Kleidungsstücken. Und der zweite Engpass ist der, dass eben das mechanische Recycling Grenzen hat und die sozusagen aus energetischer Perspektive als nächstes günstigen Verfahren, die sind noch, die nennt man Depolymerisierungsverfahren und die sind noch sehr in den Kinderschuhen. So, das sind die beiden Flaschenhälse, sage ich mal.
Wie umfassend ist das Textilrecycling denn aktuell? Also in welchen Mengen bewegen wir uns denn da? Und kannst du auch etwas dazu sagen, wie hoch überhaupt aktuell der Einsatz von recyceltem Material ist?
Wir gehen davon aus, dass nur 1% der Fasern in neuen Textilien aus recycelten Fasern sind, die wiederum aus Alttextilien sind. Es gibt dann noch einen Prozentsatz, der eben recycelte Faser ist, aber nicht aus Alttextil, zum Beispiel aus PET-Flaschen. Und insgesamt ist der Einsatz von recycelten Fasern noch sehr niedrig und auch der Markt an recycelten Fasern stagniert über die letzten 5 Jahre ungefähr. Die Technologien, die sind in der Entwicklung. sozusagen, man ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage, wird jetzt zuerst mehr recyceltes Material eingesetzt und das fördert dann die Investitionen ins Recycling oder sattelt die Recyclingbranche auf, fängt an, was zu tun und dann diese Startups, die es jetzt alle gibt, werden die groß und dann haben wir recycelte Fasern, die dann auch in neuen Produkten eingesetzt werden.
Woran liegt das? Also, dass so wenig recycelte Fasern eingesetzt werden, ist das einfach nur eine Kostenfrage aktuell oder fehlt es an Material?
Es ist definitiv eine Kostenfrage. Es ist ehrlich gesagt für fast alle Stoffströme so, dass das Sekundärmaterial, also das recycelte Material, immer teurer ist als das Primärmaterial. Das liegt auch bei dem hohen Anteil an Synthetikfasern auch am Erdölpreis, weil die Synthetikfasern eben aus der Chemieindustrie kommen. Genau, und gleichzeitig fragen natürlich schon Kunden, das sieht man auch mehr und mehr, wenn man auf dem Markt ist, recycelte Fasern nach. Aber das ist eben nur ein kleines Kundensegment, was dann auch auf nachhaltige Fasern zum Beispiel setzt.
Das, was man jetzt gerade an recycelten Fasern im Laden überhaupt findet, womit dann ja auch viel geworben wird, kommt eben in den allermeisten Fällen aus alten PET-Flaschen, was auch gar nicht immer so einfach zu durchschauen ist als Kunden, die man vielleicht darauf achten möchte, dass recycelte Fasern genutzt werden. Also es ist gerade wirklich eine absolute Nischenlösung. Und wenn dann doch auch alte Textilien eingesetzt werden, dann sind das ja meistens Produktionsabfälle, so wie ich verstanden habe. Also wirklich, dass aus alten Kleidern, die gesammelt wurden, wieder neue Fasern für neue Kleider genutzt werden, ist mir jetzt so auf dem Markt noch gar nicht begegnet, ehrlich gesagt. Also
es gibt ein Paradebeispiel, das hat den Bundespreis Ökodesign dieses Jahr gewonnen, wo tatsächlich aus Altkleidern Schlafanzug 100%.
Ja, aber dann habe ich da zum Beispiel versucht, mir den zu kaufen und war gar nicht mehr verfügbar. Also weiß ich nicht, war dann vielleicht auch nur so ein Pilotprojekt, musste man mal nachgucken. Aber es scheint halt wirklich sehr schwierig zu sein, es dann wirklich zu skalieren, ne?
Ja, ich hatte mit denen geredet tatsächlich und die haben erzählt, dass es aus Finnland ist, das Material, weil sie das auch lokal herbekommen wollten und dass ihr Lieferant noch nicht die Mengen verfügbar hat, um größere Produktionslinien zu produzieren, dass sie das aber vorhaben. Ich hatte nämlich auch versucht, das zu kaufen.
Okay. Ja, also an dieser Stelle dann für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht auch auf den Kauf-Button im Internet schon drücken, also aktuell scheint es da einen Lieferengpass zu geben, vielleicht ändert sich das ja. Das bringt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Also wir haben jetzt ja seit Januar die Getrennsammelpflicht. Habt ihr da ein bisschen, also ich meine, es ist noch sehr früh, um das vielleicht abzuschätzen, aber habt ihr den Eindruck, dass sich daran dadurch etwas ändern könnte, also dass wir vielleicht mehr Material dadurch bekommen?
Also was sich bisher geändert hat, ist, glaube ich, dass man mal darüber spricht, also dass es überhaupt mehr in der Öffentlichkeit angekommen ist, das Problem als Ganzes. Aber an der Lage, wie viel recycelt wird, wird die Getrennsammelpflicht im Moment erstmal nichts ändern, ist meine Wahrnehmung. Und es ist ja auch so, dass die Sammelsysteme, die gerade existieren, komplett darauf ausgerichtet sind, die wiederverwendbaren Textilien zu sammeln und zu vermarkten und überhaupt nicht auf andere Fraktionen, die man vielleicht recyceln könnte und die deswegen ja auch darum bitten, jetzt nur die guten Textilien quasi zu bekommen. Ja, das heißt, die Infrastruktur fehlt zum Textilrecycling und die Sammlung an sich wird da jetzt erstmal nicht so viel dran ändern. Also die kommt im Prinzip ein bisschen zu früh, muss man fast sagen.
Ja, man muss aber sehen, dass es eine EU-weite Regel ist. Und Deutschland hat im Vergleich zu anderen europäischen Ländern eine eher hohe Getrennsammelquote jetzt schon aktuell. Wir haben da nicht so gute Zahlen dafür, weil die Zahlen bisher noch nicht berichtet werden müssen in einem einheitlichen Format. Je nach Hochrechnungsmethode irgendwie 60-75% Sammelquote. Und das ist in anderen europäischen Ländern viel niedriger. Und die haben zum Beispiel dann auch kombinierte Schritte mit anderen Gesetzen dann getroffen, sodass sozusagen dieses Problem, dass die Sammlung aktuell noch nicht finanziert wird davon, dass das in anderen Ländern zum Beispiel kombiniert aufgegriffen wurde und die erweiterte Herstellerverantwortung jetzt schon mit eingeführt wurde mit der Getrennsammelpflicht. Und deswegen glaube ich, dass der größte Effekt dieser Regel außerhalb Deutschlands liegt.
Okay. Wo du gerade die erweiterte Herstellerverantwortung ansprichst, kann die denn helfen, Abfallmengen nachhaltig zu reduzieren und wie ist da Stand und Lage in Deutschland?
Also die erweiterte Herstellerverantwortung ist ein total gutes Konzept. weil sie tatsächlich die Produkte in den Markt bringen, dafür mitverantwortlich macht oder verantwortlich macht, für die Sammlung auch zu bezahlen und die sachgerechte Entsorgung. Das ist ein wirklich positiver Effekt. Allerdings ist die Reduzierung von Mengen auf dem Markt nicht ihr primäres Ziel, muss man sagen. Das hat man versucht, beim Verpackungsbereich sozusagen dieses Ziel auch über die erweiterte Herstellerverantwortung zu erreichen, hat man aber im Verpackungsbereich auch nicht geschafft bisher. Und deswegen muss man da so ein bisschen die Erwartungen dämpfen, aber es ist trotzdem wichtig, dass sie eingeführt wird, weil eben aktuell die Sammlung von den Abfällen nicht finanziert ist.
Also ich würde schon sagen, also die ist ja jetzt noch nicht in Stein gemeißelt, wie genau diese erweiterte Herstellerverantwortung aussehen wird. Die Mitgliedstaaten haben ja jetzt Zeit zu überlegen, wie genau sie das im Design wollen in ihrem Land. Und für uns ist es schon das Ziel, dass man irgendwie mit reinbekommt, dass man Hebel hat, um auch wirklich an den Abfallmengen was zu drehen. Natürlich ist es schwierig, weil Clara, ja, ich sehe das wie du, eigentlich wurde das Instrument jetzt nicht dafür geschaffen, wirklich den Abfall an sich zu verringern, sondern irgendwie das Abfallmanagement zu finanzieren. Aber jetzt sind wir ja irgendwie viel weiter und reden ja nicht mehr nur über Abfallmanagement, sondern eben auch über Wiederverwendung, Reparatur. Wie kriegen wir das vielleicht auch gestärkt durch dieses System? Und es gibt ja schon auch Ideen, dass man die Gebühren, die Hersteller zahlen müssen für ihre Textilien, progressiv gestaltet. Also wenn sie jetzt, weiß ich nicht, 20 Kollektionen im Jahr haben, dass eben die 20. Kollektion pro Kilogramm teurer ist als die erste. Also gibt Ideen, muss man jetzt gucken, was am Ende reinkommt, wer sich da durchsetzt. Aber ich würde sagen, es ist auch eine vertane Chance, jetzt nicht zumindest zu versuchen, auch an den Abfallmengen und an der Überproduktion was zu verändern.
Da hast du recht. Also, genau.
Aber was auch traurig ist, finde ich, also in Frankreich gibt es ja schon, dieses System. Und ich meine, gelesen zu haben, also es gibt schon seit vielen Jahren und trotz, also an den Mengen hat sich da, glaube ich, nichts geändert. Es wird zwar mehr gesammelt, aber es wird trotzdem noch genauso viel oder sogar mehr Abfall produziert. Also man kann auf jeden Fall auch diese erweiterte Herstellerverantwortung haben und am Abfall an sich ändert sich eigentlich nichts. Also, ja. Mal gucken.
Ja. Ja, gut, das bleibt mal zu beantworten, weil das wäre auch so ein bisschen meine Frage. Ich meine, wenn wir gerade in dem Bereich so Fast Fashion gucken, die den Markt ja oft fluten mit einer Vielzahl von neuen Produkten, und wenn man sich da mal die ganzen Abfallströme anguckt und jetzt auch trotz Getrennsammelpflicht und so weiter, weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich etwas daran ändern kann, eben, wie ihr jetzt auch schon gesagt habt, diese Abfallmengen, die überhaupt produziert werden, tatsächlich zu reduzieren, und ob wir da nicht eher andere Instrumente noch brauchen, um da auch ein bisschen anzusetzen, ne? Aber gut, jetzt würde ich mal gerne dann tatsächlich ins Recycling beziehungsweise auch in die Textilien selbst reingucken. Ich habe gelesen, dass, und auch wenn wir über den Bereich, ne, also Alttextilien aufbereiten, neue Textilien mit hohem Rezyklateinsatz produzieren und so weiter, wenn wir darüber diskutieren, aber es scheint ja wohl so zu sein, dass halt immer mehr Kleidungsstücke auf den Markt kommen, die aus oder hauptsächlich aus Synthetikfasern bestehen. Haben wir da nicht einfach neue Probleme jetzt geschaffen, dass man da dieses, also wir wollen gerne mehr recyceln, aber wir machen uns das an anderer Stelle wieder kaputt?
Ja, also die Synthetikfaser an sich ist noch nicht das Problem. Das Problem entsteht dann, wenn sie gemischt wird mit anderen Fasern, weil diese Mischtextilien extrem schwer zu trennen, oder die Fasern aus den Mischtextilien schwer sind zu trennen. Es gibt auch Ideen dafür tatsächlich, das Stichwort lösemittelbasierte Aufbereitung, kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Mhm. Aber genau, das ist eins der großen Themen. Und dann schreiben wir auch alle den Baumwollfasern zum Beispiel einen besseren Tragekomfort zu. Also tatsächlich haben die ein besseres Feuchtemanagement, Baumwolltextilien. Und das merken die Leute eben, die nehmen Schweiß so ein bisschen auf, werden nicht elektrostatisch aufgeladen. Mhm. Und deswegen ist es tatsächlich auch für viele eigentlich interessanter, Baumwollkleidung zu tragen. Genau, aber die meisten Menschen auf dem Markt können sie sich eben nicht aussuchen unter Umständen, auch aus preislichen Gründen, und gleichzeitig wird einfach mehr Synthetik produziert, und das funktioniert auch billiger meistens als die Baumwolle, die dann noch, wenn sie eben nicht aus nachhaltiger Herstellung kommt, zusätzlich hohe weitere Umweltauswirkungen hat.
Hm. Und wobei bei der Synthetik ja dann noch das Mikrofaserproblem auch mitgedacht werden muss, ne? Also da geht es ja auch nicht nur um Recycling-Aspekte, aber Aber klar, ich meine, wenn man jetzt ein 100% Polyester-Oberteil hätte, wo sonst nichts dran ist, dann wäre es wahrscheinlich eigentlich besser fürs Recycling als eben Mischung mit Baumwolle und anderen Sachen, ne? Aber was ich bei der Synthetik auch noch denke, also dadurch, dass der Anteil immer höher wird und die Kosten aber so gering sind, bleiben eben diese Virgin-Fasern dann auch immer viel billiger als die recycelten Alternativen, ne? Ich meine, weil die Synthetikfasern sind ja auch einfach billiger als zum Beispiel Baumwolle und dadurch der Preisdruck dann natürlich noch höher für die recycelten.
Ja, das ist ja auch dasselbe Problem, was wir im Plastik ein bisschen haben, ne? Wo Virgin Plastic einfach wesentlich günstiger ist als Rezyklate und die Hersteller wenig Interesse daran haben, natürlich an ihrer Kostenstruktur da etwas zu verändern. Das wäre jetzt auch so ein bisschen die Frage, die ich hätte. Also wenn wir darauf gucken, Synthetikfasern und dem Einsatz dahin, ich meine, welchen Grund hätten Hersteller denn tatsächlich, das zu ändern? Also Synthetikfasern sind einfach spottbillig. Ich habe auch das Gefühl, viele Konsumentinnen und Konsumenten wissen gar nicht so genau, was sie da eigentlich kaufen oder lassen sich vielleicht auch von Greenwashing und Marketing-Slogans ein bisschen blenden, denken, hey, ich kaufe mir da einen Pullover, der hat ein tolles Tragegefühl, der ist so weich und das ist doch bestimmt gute Qualität und am Ende ist es dann einfach nur Polyester. So, also wie lösen wir das?
Also ich würde erstmal sagen, gute Qualität kann ja schon auch Polyester sein, oder Clara? Wie siehst du das? Also ich meine, wenn so ein Polyester-Pulli dann 20 Jahre hält, dann muss es ja nicht wirklich schlechter sein, ne? Ja, genau, wenn. Das ist dann die Frage, ob das dann der Fall ist oder nicht.
100% Polyester-Kleidungsstücke werden halt mit chemischen Ausrüstungen ausgestattet, die dazu führen, dass es sich irgendwas, was aus 100% Polyester ist, irgendwie flauschig anfühlen kann. Das ist tatsächlich das Finishing und das ist was sich dann auch je nach Art des Waschens zum Beispiel rauslöst über die Zeit. Das heißt, klar, die Struktur des Pullovers, die Faser, wird es vielleicht schon 20 Jahre schaffen, sage ich jetzt mal, aber die chemischen Ausrüstungsstoffe bei mehrfachem Waschen eben nicht und dann wird er über die Zeit, sozusagen lädt er sich dann doch elektrostatisch irgendwie auf oder sinkt sozusagen das Tragekomfortgefühl. Das heißt, wir müssen so ein bisschen unterschiedliche Aspekte abwägen im Prinzip. Ne? Die Haltbarkeit einer Synthetikfaser ist per se jetzt erstmal schon hoch, aber genau, das ist halt wie bei Kleidung sozusagen immer diese sehr persönlichen Präferenzen, nicht nur des Aussehens, sondern eben auch des Tragegefühls ist was man dann mitdenken muss, wo man dann nicht sagen kann, wir machen jetzt ganz viel Synthetik, weil die ist lang haltbar und wir wollen jetzt aus Umweltsicht, dass alles lang haltbar ist, so ungefähr. Müssen wir, glaube ich, auch aufpassen.
Aber glaubt ihr, dass es dann dabei eben hilft, dass man Produzenten auferlegt, einfach mehr Rezyklate einzusetzen?
Also aus meiner Sicht wäre das auf jeden Fall ein großer Hebel. Da ist natürlich die Frage, wie viel kann man da jetzt wirklich vorschreiben? Also was ist auch realistisch? Weil natürlich jetzt unrealistisch hohe Werte irgendwo festzulegen, damit hilft man dann ja auch niemandem. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Und ich glaube, irgendwie da Anreize zu setzen ist wichtig. Muss ja nicht direkt verpflichtend sein. Man kann ja auch überlegen, dass man eben dafür belohnt wird, wenn man Rezyklate einsetzt, dass man dann zum Beispiel weniger Gebühren zahlt. Also da kann man sich ja schon Sachen überlegen, aber dass es irgendwie initiiert werden muss, denke ich schon, ja.
Ja, das sehe ich auch so. Wir haben auch für unterschiedliche Fasern schon gute Beispiele für Rezyklatfasern auf dem Markt oder beziehungsweise Produkte sehen eigentlich für viele verschiedene Fasern Produkte auf dem Markt, die Rezyklatfasern einsetzen, also von der Wolle über die Viskose, über Nylon, Polyamid, Polyester, Baumwolle. Es gibt die Beispiele und ich glaube, eine Quote wird es schon fördern, den Einsatz davon.
Okay, gut, dann würde ich an dieser Stelle gerne jetzt einmal konkret in die Studie reingucken. Also wir haben jetzt ja schon ein bisschen so über die Hintergründe und aktuell den, wie eigentlich so die Situation rund um Textilien aussieht, gesprochen. Jetzt würde ich gerne mal gucken, also was machen wir denn dann mit den Textilien, die gesammelt und entsorgt werden und so weiter? Also welche Recycling-Technologien haben wir eigentlich und welche Verfahren sind vielleicht am effizientesten für den Umgang mit Alttextilien? Clara, du hattest das eben schon mal ein bisschen angesprochen, ne? Du hattest das mechanische Recycling schon angesprochen und kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Also welche Verfahren haben wir, welche sind effizient?
Ja, bevor wir recyceln, müssen wir natürlich sortieren. Das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal ganz kurz gesagt.
Stimmt, ja.
Genau, die Sortierung ist aktuell fast ausschließlich händisch, also manuell. Mhm. Und die automatische Sortierung noch sehr, sehr niedrig. Dabei kann hat die automatische Sortierung, wenn sie denn dann gut funktioniert, auch den Vorteil, dass wir faserbasiert sortieren können. Und das ist halt ein wesentlicher Schlüssel, um das Recycling gut zu machen. Also die Recycler müssen einfach den Input sehr gut kennen. Und sehr gut heißt zum Beispiel, müssen sie genau wissen, habe ich hier eine 20-80% Polyester-Baumwollmischung, habe ich hier ein 100% Baumwollteil und so weiter. Mhm. Wenn wir eine möglichst homogene Fraktion dann haben, ist der nächste Schritt, Knöpfe rauszuschneiden, Reißverschlüsse rauszuschneiden und dann insgesamt die Textilien zu zerreißen. Das geht eigentlich allen Prozessen sozusagen vorne ran. Manchmal ist es dann nötig, dass wir zum Beispiel noch gewisse chemische Ausrüstungsstoffe auch auslösen. Und dann gibt es verschiedene Verfahren. Genau, das mechanische Recycling, die lösemittelbasierte Aufbereitung, die dann häufig auch mit der Depolymerisierung gekoppelt wird. Und dann unterscheiden wir noch das Feedstock-Recycling, bei dem tatsächlich die Alttextilien mehr oder weniger verbrannt werden und ein Pyrolyseöl oder ein Pyrolysegas entsteht. Das Letzte braucht sehr viel Energie. Das heißt, aus unserer Sicht sollte man oben anfangen. Das mechanische Recycling braucht die wenigste Energie. Und das wird im Moment angewendet, vor allen Dingen für Baumwolltextilien. Und da wird auch schon einiges gemacht. Also ein Drittel der gesammelten Textilien der EU, wenn ich mich recht erinnere, werden mechanisch recycelt. Mhm. Das bedeutet aber nicht, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, dass das wieder in Altkleidern eingesetzt wird, sondern eben in Fließstoffen, in Dämmmaterial, in der Füllung von Autositzen und so weiter. Also da gibt es auch Abnehmer. Das ist auch gut so. Genau. Und aus dem mechanischen Recycling bekommen wir schon aber auch Fasern raus, die wir prinzipiell in Kleidung einsetzen können. Die sind nur kürzer, kurzfaseriger. Und dann müssen wir es eben mischen mit längeren Fasern, Primärfasern, sodass wir in der Summe zu einer Faser, also oder im Durchschnitt zu einer Faserlänge kommen, die dann ausreicht, um die technischen Anforderungen der Produzenten gerecht zu werden. Mhm. Genau. Und die Kombination aus lösemittelbasierter Aufreinigung und Depolymerisierung funktioniert zum Beispiel auch für Mischgewebe. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel das Polyester lösen und die Baumwolle dann depolymerisieren oder auch andersrum. So können wir eben gerade diese beiden Mischungen auch trennen. Und hier handelt es sich bei der Depolymerisierung dann um chemische Reaktionen, bei denen halt tatsächlich Lösungsmittel, Katalysatoren, Reaktanten eingesetzt werden, die die konkreten chemischen Bindungen in dieser Faser auftrennen und wir bekommen Oligomere oder Monomere. Ne? Also eine Faser ist, egal ob sie eine Synthetikfaser oder eine natürliche Faser ist, immer ein Polymer und diese chemische Reaktion spaltet es in Oligomere und Monomere auf, die wir dann aufreinigen im nächsten Schritt und als nächstes auch wieder repolymerisieren können. Und wenn man es weiß, was für chemische Ausrüstungsstoffe damit drinstecken, kann man sogar über die Wahl des Lösungsmittels oder verschiedene zusätzliche Schritte chemische Ausrüstungsstoffe daraus lösen. Aber dazu ist extrem wichtig, dass man die kennt. Also und das ist auch so eine Initiative, die es aktuell gibt, ein besseres Überblick zu bekommen, welche Fasern und Ausrüstungsstoffe sind eigentlich in den Stoffen drinne, weil nur dann können die Reaktionen im Recycling darauf eingestellt werden.
Okay. Jetzt habe ich gleich mehrere Fragen. Ich fange mal am Anfang an. Also ich hangel mich jetzt mal so ein bisschen an dem, was du gerade erzählt hast, entlang. Du hast am Anfang die Sortierung angesprochen. Da hätte ich jetzt erstmal eine Rückfrage. Du hast ja gesagt, um besonders effektiv dann recyceln oder überhaupt damit umgehen zu können, müssen wir erstmal wissen, was da drin ist. Wie wissen wir, was da drin ist? Also du hast gesagt, es wird aktuell noch händisch gemacht. Wenn wir das aber jetzt automatisiert machen lassen, also automatisiert sammeln und sortieren lassen wollen, wie funktioniert das? Ist das KI-basiert? Ist da eine Kamera? Müssen die Stoffe per QR-Code irgendwie gescannt werden, was da drin ist? Also was sind da so das beste Verfahren, was wir aktuell haben oder bald haben werden?
Ja, sozusagen meistens diskutiert werden Nahinfrarot-Scanner. Die verschiedenen Fasern, die es gibt, haben unterschiedliche Wellenlängen und interagieren dann mit Infrarotstrahlung unterschiedlich. Und aus einer Datenbank, die die verschiedenen Fasern sozusagen hinterlegt hat, das Spektrum dieser Fasern hinterlegt hat, kann man dann rauslesen im Prinzip, welche Fasern hier gemischt sein könnten. Mhm. ich habe das auf dem Alltextiltag mal gesehen, wie das sozusagen aussieht, so verschiedene Spektren. Da sieht man auch, dass es tatsächlich noch nicht so gut funktioniert immer, weil sich im Prinzip aus dem Stoff dann also aus dem Mischgewebe zum Beispiel, ein Spektrum nur ergibt und wir müssten in diese Datenbank sehr viele Referenzspektren hinterlegen, um jede Art von Mischung identifizieren zu können. Ja, und zum QR-Code ist auch noch ein relevantes Stichwort. Im Rahmen von Ökodesign soll es nicht nur Mindestanforderungen an Textilien geben, sondern womöglich auch einen Produktpass. Das ist manchmal so ein bisschen das Gespenst im Raum, weil man das noch nicht so ganz genau weiß, wie das eigentlich ausgestaltet sein soll, ob das zum Beispiel ein QR-Code wäre. Dann bräuchten wir aber wieder Leute, die den, also im Unterschied zum Beispiel zu harten Gegenständen, zu einer Flasche oder irgendeiner Hardcore-Verpackung, wo man im Prinzip den QR-Code scannen kann, wenn das über einen Band läuft, ist es halt bei Textilien so, dass der irgendwo vielleicht eingenäht ist oder eingedruckt und dann müsste man das Textil halt so legen, dass der Scanner das auch sieht. Das heißt, da bräuchte man schon auch manuelle Arbeit dabei. Genau, und im Moment weiß man ja die Zusammensetzung nur aus diesen Etiketten, die überwiegend übrigens freiwillig da drin sind, also nur die Waschhinweise und Bügel, darf man bügeln oder nicht, sowas ist aktuell vorgegeben, dass das da drauf stehen muss. Die Zusammensetzung ist häufig freiwillig angegeben und ungefähr in 60% der Fällen nur korrekt. Und die chemischen Ausrüstungsstoffe stehen da gar nicht drauf. Also die Idee, die viele von diesem Produktpass haben, ist schon, dass man da mehr erfährt. Also das erhoffen sich insbesondere auch die Recycler.
Ja.
Ja, aber die Frage, ob dieser, also so wie ich es verstanden habe, kommt der auf jeden Fall, weil du jetzt gerade meintest, vielleicht kommt der, also ich meine, dass der kommt, ist sicher, aber wie genau der am Ende aussieht und was da drin steht, ist nicht so sicher und in welcher Form er ist. Ja, manche sagen ja auch, das soll irgendwie mit RFID-Chip gemacht werden, dass dann jedes Textil wirklich so einen Chip kriegt und es würde vielleicht für die Sortierung was bringen, aber dann hat man am Ende eben jede Menge Elektrogeräte auf dem Markt, will man ja eigentlich auch nicht. Also ehrlich gesagt habe ich für das Recycling und für die Sortierung jetzt gar nicht so viel Hoffnung, dass da dieser digitale Produktpass so viel dran ändert. Aber was er natürlich ändern würde, wäre die Transparenz gegenüber VerbraucherInnen. Ne? Dass ich dann wirklich zum Beispiel den QR-Code scannen kann und dann ganz genau weiß, was ist denn da an recycelten Fasern drin, wo kommt es her und wo wurde es produziert. Mhm. So weiter.
Kurz noch zu der Sortierung. Clara, du hast das ja gerade schon ein bisschen skizziert, was getan werden muss, um eben besser sortieren zu können. Wie weit sind da unsere Anlagen in Deutschland? Habt ihr das in der Studie auch untersucht? Also wie ausgestattet sind die in dieser Sortierung oder ist das wirklich bisher 100% nur händisch?
Ja, die Sortierung findet gar nicht überwiegend in Deutschland statt, also vor allen Dingen in europäischen Nachbarländern, zum Teil auch im außereuropäischen Ausland. Und ist tatsächlich fast ausschließlich manuell.
Okay. Gut. Also ist an der Stelle noch eine ganze Menge dann zu tun, um das zu verbessern. Okay, dann gucken wir jetzt mal in die Verfahren rein. Du hattest ja eben schon mal skizziert, also welche Verfahren haben wir eigentlich für das Recycling? Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du sagst, die Depolymerisierung ist schon das erstrebenswerteste Verfahren. Ist das richtig?
Also es ist das, was wir auf jeden Fall sehen, was am meisten gefördert werden muss, einfach weil die mechanische Recycling, was eigentlich aus ökologischer Sicht noch vorteilhafter wäre, aber schon auf dem Markt verfügbar ist und jetzt, sag ich mal, nicht den Anschub braucht, wie die Depolymerisierung. Wir gehen davon aus, dass im Prinzip jedes Verfahren seine Berechtigung hat. Man muss immer nur fragen, wofür. Mhm. Und wir haben ja auch eben die Nachfrage unter anderem in den nicht-textilen Sektoren von Textilabfällen, die jetzt auch nicht von heute auf morgen verschwindet. Wir haben aber wirklich, das Ziel muss immer sein, die Abfälle sozusagen hochwertig zu verwerten und nicht mehr zu verbrennen oder außerhalb Deutschlands auch zu deponieren. Und deswegen müssen wir sozusagen wie so Fraktionen bilden. Als allererstes muss raussortiert werden, was ist denn für die Wiederverwendung geeignet. Als nächstes muss geguckt werden, welche Textilien wollen wir so recyceln, dass sie zum Beispiel für Dämmmaterial benutzt werden. Welche wollen wir so recyceln, dass wir daraus eben wieder Fasern für Kleidung spinnen können. Und dann gibt es vielleicht am Ende noch eine übrige Fraktion, mit der man auch tatsächlich rohstoffliches Recycling machen kann und Synthesegase und Pyrolyseöle gewinnt. Aber das ist auch noch sehr stark Zukunftsmusik und gilt dann wirklich nur für den Rest, den man nicht anderwertig verwertet.
Okay. Und wie weit sind wir da auf dem Weg? Also kannst du da irgendwas zu erzählen? Also in welche, also gibt es alle Verfahren, dass die gerade schon eingesetzt werden? Befinden wir uns gerade im Aufbau von Anlagen, die zum Beispiel Depolymerisierung sehr gut umsetzen können? Also wo sind wir da aktuell?
Ja, wir müssen es ja dann auch leider noch ein bisschen komplizierter machen, weil das immer sozusagen für unterschiedliche Fasern zum Teil unterschiedlich weit ist. Also das mechanische Recycling funktioniert für die Baumwolle aktuell gut. Das ist, wie gesagt, auch etabliert auf dem Markt. Wir haben die Depolymerisierung zum Beispiel in einem Unternehmen, was Nylonfasern depolymerisieren kann. Wir hatten auch ein Unternehmen, was Baumwolle depolymerisiert und daraus Regeneratfasern herstellt. Die haben sich vom Markt ein bisschen zurückgezogen, weil ihnen vor allen Dingen der Input gefehlt hat. So ist meine Kenntnisstand. Wir haben auch Startups, die sich eben mit dem Polyester-Depolymerisierungsrecycling beschäftigen. Also es gibt schon eine Menge an Ideen auf dem Markt und meine Sorge ist nur ein bisschen, dass die im Prinzip ersticken, wenn sie jetzt kein Material bekommen oder zum Beispiel durch gewisse Art, wie die Regulierungen gemacht werden, das Material, was sie aktuell bekommen, zum Beispiel aus der Berufsbekleidungswäsche, wo dann auch nach langem Tragen Sachen aussortiert werden und dann aber ein guter Inputstrom für die Recycler sind. Wenn das zum Beispiel ausgeschlossen werden würde, dass das dann zählt in einer Recycled-Content-Quota, dann hätten die ein Problem. Also wir müssen jetzt schon aufpassen, dass wir die Sachen so stricken, dass diese Flämmchen sozusagen, die wir haben, da nicht ersticken.
Und das ist dann Aufgabe von Politik, da entsprechende Regularien zu schaffen, oder?
So sehe ich das schon, ja.
Okay.
Und ich würde auch einmal nochmal einzuhaken, ich sehe das schon so, dass auch beim mechanischen Recyceln man da durchaus noch was, also das durchaus noch steigern kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist klar, es gibt das Baumwollrecycling, aber auch da ist es doch meistens mit Produktionsabfällen, oder? Es ist doch nicht so, dass jetzt im großen Stil aus den Kleidercontainern baumwollhaltige Textilien zu neuen Fasern, die wieder in Textilien eingesetzt werden, recycelt werden, oder? Also ich glaube, auch da kann man durchaus noch optimieren.
Ja, da hast du recht. Also es ist so, dass Textilien aus der Containersammlung ins mechanische Recycling gehen, nur wird daraus keine Faser unbedingt gewonnen, die wieder in Textilien eingesetzt wird. Also es ist schon ein Drittel der Sammlung, die mechanisch recycelt wird, aber eben nicht mit dem Ziel, da Fasern rauszubekommen für neue Textilien. Klar, das mechanische Recycling hat auf jeden Fall auch Potenzial und es gibt auch, wir müssen uns auch die Spinnverfahren angucken, ne? Die sagen, wir haben vom mechanischen Recycling dann zu kurze Fasern, das können wir nicht spinnen, daraus können wir kein feines Garn machen, was mit dem wir zum Beispiel Blusen machen können oder sowas. Da gibt es ja auch noch Möglichkeiten, das zu verbessern. Wir müssen nur sehen, dass wir natürlich nicht alles auf einmal machen können, so ein bisschen. Das heißt, und man muss, also ich finde immer wieder erstaunlich zu sehen, in so vielen anderen Branchen ist es so viel weiter, das Recycling von Autos, von Verpackungen, von Batterien. Also wir diskutieren hier bei Textilien einfach ganz, ganz am Anfang. Natürlich gibt es extrem viele Baustellen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also da würde ich mich jetzt auch mal nachfragen. Jetzt hat ja der NABU diese Studie in Auftrag gegeben. Jetzt liegt die vor. Also was passiert jetzt so? Welche Handlungsempfehlungen werden denn jetzt daraus abgeleitet? Also was macht ihr mit den Ergebnissen?
Ja, also erstmal versuchen wir natürlich das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und die Relevanz des Themas auch. Ich denke, das ist schon ganz gut gelungen. Und dann versuchen wir uns jetzt natürlich auch in den Gesetzgebungsprozess einzubringen. Und das ist eben einerseits die Entwicklung dieser erweiterten Herstellerverantwortung in Deutschland, wo wir schon auch gerne sehen möchten, dass es Anreize gibt, um recycelte Fasern einzusetzen. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und auch eben, dass wir sicher gehen wollen, dass auch in die Sortierung genügend Gebühren dann fließen von diesem System. Und andererseits ist es aber auch die Entwicklung von den Ökodesign-Anforderungen, was jetzt aber dann wiederum auf EU-Ebene stattfindet, wo es natürlich dann noch ein bisschen schwieriger ist, da sich da einzubringen. Was aber langfristig gesehen auch super wichtig ist, weil man da jetzt natürlich auch darüber redet, okay, was könnte man denn für Anforderungen formulieren, dass dann in einigen Jahren irgendwann besser recycelbare Textilien auch in der Sortierung landen und dann wirklich recycelt werden können. Also ich würde sagen, ja, die Studie hat uns auf jeden Fall mit dem Wissen ausgestattet, da jetzt an den verschiedenen Punkten mitzuarbeiten. Und aber auch eben Wissens, basiert, ne? Und nicht nur irgendwas zu fordern, sondern auch sagen zu können, hey, aber also wir brauchen das auf jeden Fall, das gibt's noch nicht, deswegen brauchen wir jetzt irgendwie Hebel, das umzusetzen.
Ja, das finde ich auch ein. Ja, sorry, sag.
Genau, tatsächlich kam die Studie einfach wirklich zu einem praktischen Zeitpunkt, weil eben mit der Getrenntsammelpflicht jetzt wirklich auch viel Aufmerksamkeit auf dem Thema lag, ja, und wir auch beide, glaube ich, kann ich für uns sprechen, hatten wir schon mal früher drüber geredet, da viel angefragt wurden, auch vor dem Hintergrund der Veröffentlichung der Studie. Und ja, wir haben das Glück, sozusagen noch an einer weiteren Studie beteiligt zu sein fürs Umweltbundesamt, wo wir die Ökodesign-Kriterien mitentwickeln können und uns da sozusagen noch weiter forschen können, um schlaue Vorschläge zu machen, wie die Ökodesign-Kriterien festgelegt werden sollen. Also wir arbeiten daran auch weiter an dem Wissensaufbau dafür.
Hm. Ich würde einmal noch kurz was sagen, weil man könnte sich auch fragen, okay, warum beschäftigt sich jetzt ein Umweltverband so im Detail mit dem Recycling? Weil natürlich ist es ja eigentlich unser Anliegen, insbesondere auch die Abfallvermeidung, Wiederverwendung zu stärken, und tun wir auch immer wieder, aber wir sehen eben auch, dass es bei den Textilien diesen Blindspot gibt, wie Clara ja auch schon gesagt hat, dass eben die Textilindustrie, die Recyclingindustrie im Textilbereich einfach eigentlich quasi nicht präsent ist und aber ein Teil sein muss von so einer Kreislaufwirtschaft, auch weil wir eben sehen, dass der Markt für Secondhand-Kleidung gerade total gesättigt ist, und also es gibt eben keine unendliche Nachfrage auch nach Secondhand-Kleidung, ne? Deswegen, ja, irgendwas muss damit eben auch passieren, und Deponierung und Verbrennen kann es nicht sein, und auch unendlicher Export kann es nicht sein. Deswegen sehen wir eben, dass das Recycling auf jeden Fall seine Berechtigung hat, wenn man es klug ausgestaltet. Und trotzdem Abfallvermeidung ist natürlich das Allerwichtigste und muss man immer zusammen denken.
Ja, klar.
Darf auf keiner Folie, bei keinem Vortrag fehlen, dieser Satz, oder bei keinem,
ja,
Podcast.
Ja, dafür kann man jetzt ganz schön spät, aber
nein, das
muss
ist ja
man
auch,
ja schon mal sagen.
Ja, ja, nee, das ist ja auch ein absolut, absolut wichtiger Punkt. Da haben wir hier im Podcast auch in anderen Folgen schon öfter drüber gesprochen, dass es natürlich auch eine Konsumentinnen- und Konsumentenverantwortung gibt und auch mehr Bewusstsein einfach geschaffen werden muss über, ja, Konsum und auch Überproduktion und den ganzen Abfall, den wir eigentlich haben, mit eben Trends wie zum Beispiel Fast Fashion und so weiter. Absolut wichtiger Punkt. Ich fand es aber auch sehr, sehr spannend, einfach mal jetzt in die Entwicklung des Textilrecyclings, beziehungsweise was da eigentlich noch alles getan werden muss, da einmal reinzugucken. Also da haben wir jetzt auch eine ganze Weile drüber diskutiert. Wir sind auch jetzt langsam am Ende dieser Podcast-Folge. Ich fand es aber schon super spannend, also die Punkte, die ihr erzählt habt und wo wir mal reingeguckt haben. Ich würde jetzt trotzdem gerne einmal nochmal den Kreis zum Anfang ein bisschen schließen. Da habt ihr jetzt gerade auch schon drüber gesprochen. Also das Einbringen in ja, in Prozesse wie zum Beispiel die Erstellung der Ökodesign-Richtlinie und Details, die da vielleicht festgelegt werden können. Da wäre meine letzte Frage für diese Folge nämlich, was muss unbedingt noch rein? Oder erwartet ihr, dass die Politik da einfach noch mehr mit dieser Richtlinie festlegt? Oder haben wir genug Hebel neben Ökodesign-Richtlinie schon, um etwas gegen diese ganzen Abfallströme zu tun? Oder brauchen wir mehr? Also wie schätzt ihr da so den Prozess oder die aktuelle politische Lage, sage ich mal, dazu ein?
Also ich glaube schon, dass es noch mehr braucht. Also wir haben ja jetzt schon gesehen, okay, über die erweiterte Herstellerverantwortung hat man ein paar Hebel, um wirklich an das Problem der Überproduktion, ja, ranzugehen, aber die sind sehr begrenzt, und wie,
ja,
viel die am Ende bringen, weiß man nicht. Also
ja, muss man sehen, ja,
meiner Meinung nach müsste man sich da schon noch andere Sachen überlegen. Frankreich hatte ja jetzt so ein paar Ideen, dass man zum Beispiel Werbung von besonders von Ultra-Fast-Fashion-Marken irgendwie eingrenzt oder deren Produkte verteuert. Sind natürlich alles schon irgendwie auch krasse Eingriffe, aber ich glaube, man muss schon jetzt mal anfangen, darüber nachzudenken, weil, also so wie es jetzt läuft, kann es ja nicht weitergehen, und
ja,
es wird ja irgendwie immer schlimmer, immer krasser, immer mehr Kollektionen. Und das ist jetzt natürlich auch ein ganz großes Problem, darüber haben wir jetzt gar nicht geredet, von der ganzen Regulierung. Wie kriegt man die Importe da mitgedacht? Weil das ist ja auch was jetzt ganz viele Hersteller in Europa befürchten, dass jetzt hier die ganzen neuen Regelungen kommen und dann so direkt Importe da irgendwie unterm Radar dann doch durchfallen. Ne? Mhm. Also ich glaube, das ist eine große Frage, wie kriegt man das mit diesen Importen, mit dem ganzen Online-Shopping hin, und kann man vielleicht auch was an der Werbung ändern, die ja meiner Meinung nach schon auch ein großer Treiber von diesem Überkonsum ist.
Mm,
und ich glaube, an der Werbung wird die Fallrahmenrichtlinie und das Ökodesign leider eher nicht ansetzen. Mm. Von daher braucht es da mehr.
Ja, wir haben ja noch die Green Claims Initiative, also dass bestimmte Werbeaussagen in Zukunft auch reguliert werden könnten.
Ja, da möchte ich kurz an der Stelle hinweisen, also wir haben vor, in Folge 45, also zwei Folgen zurück, haben wir über die Green Claims Direktive gesprochen, auch über das Greenwashing im Supermarkt. Also wer dazu mehr wissen möchte, gerne reinhören.
Und ansonsten glaube ich, dass es sozusagen für jeden in der Textilkette irgendwie eine Regel braucht. Also ich glaube sozusagen die Getrennsammelpflicht, die gilt jetzt halt für die Sortierer, für die Sammler, Entschuldigung. Dieses EPA wird die hoffentlich irgendwie unterstützen, also die erweiterte Herstellerverantwortung. Das Ökodesign geht eher an die Produzenten sozusagen und ja, von daher brauchst schon eine Summe an Regeln, damit es auch sinnvoll ist, weil die Getrenntsammlung alleine, wie gesagt, noch nicht das Recycling im Prinzip jetzt fördert, wie wir auch ausgeführt haben.
Ist euch da noch ein bisschen zu wenig Spotlight dann tatsächlich auf Konsumentinnen und Konsumenten? Also du hast ja gerade gesagt, ne, man guckt schon auf die Sammler, Sortieranlagen haben wir auch schon gesprochen, und wenn man dann noch die Produzenten so im Blick hat, also vernachlässigt man dann so ein bisschen tatsächlich die Leute, die kaufen? Müsste man da mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, mehr bilden, oder seht ihr da tatsächlich die Verantwortung eher bei Politik und Wirtschaft?
Ja, also ich glaube, es ist kein Entweder-Oder, es braucht da einfach alle, die da mitwirken, aber sicherlich denke ich, dass es mehr Informationskampagnen braucht, und das ist ja auch eine Idee, dass man mit diesen EPR-Gebühren zum Beispiel auch Informationskampagnen mitfinanzieren könnte, weil ich denke schon, dass viele Leute gar nicht so genau wissen, was eigentlich mit den Textilien passiert, wenn sie es in so einen Container werfen. Die denken dann, okay, ja, ich mache jetzt was Gutes, das bekommen irgendwie Leute, die nicht so viel Geld haben, aber ganz so einfach ist es ja nicht, als Textilien ist eben auch ein weltweiter Markt. Aber trotzdem, also ich würde jetzt auch nicht die Konsumenten per se blamen. Da gibt es auch einfach sehr wenig Transparenz. Also haben wir jetzt auch schon gesagt, selbst wenn man interessiert ist und nachhaltig handeln will, ist es super schwierig, an die Informationen zu kommen und ans Angebot zu kommen. Von daher, ja,
ja.
Beide.
Ja.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, nee, absolut richtig. So, ich finde gerade das Stichwort der mangelnden Transparenz finde ich ja auch ein ganz, ganz wichtiges, weil man eben wirklich wenig darüber weiß, was eigentlich mit Textilien passiert. Wenn man sie einmal in egal welcher Form auch immer entsorgt hat, ne, sei es jetzt Altkleidercontainer oder sei es eben dann die Mülltonne oder was auch immer, also man weiß es einfach gar nicht, was danach, und genauso ist halt auf der anderen Seite das große Problem eben beim Kauf, dass wir auch viel zu sehr noch geblendet werden von Marketingversprechen in Bezug auf, ja, ne, wir haben hier, das ist alles Bio-Baumwolle und Ökotextilien und recyceltes Material und so, ne. Da wird einem ja auch oft sehr, sehr viel versprochen, was man einfach gar nicht mehr nachvollziehen kann, wenn man tatsächlich dann irgendwo im Kaufhaus eben vor diesen Textilien steht, ne? Clara, du möchtest.
Ja. Ich wollte noch kurz ergänzen, auch wenn deine letzte Frage eigentlich schon war. Und
ja, ist gar nicht schlimm, Achik. Ja, bitte.
tatsächlich ist es so, dass die, apropos Zertifizierung und ja, Verbraucherinneninformation, die Labels, die es gerade für recycelten Content in Textilien aktuell gibt, muss man sagen, wir haben das jetzt im Rahmen von einer anderen Studie analysiert, diese Zertifikate sind eigentlich aus unserer Sicht fast alle nicht geeignet. Also es gibt zwar Zertifikate dafür, aber zum Beispiel wäre uns ja wichtig, dass das Rezyklat aus Alttextilien kommt und nicht aus PET-Flaschen. Oder dass wir würden eigentlich gerne sehen, dass so Zertifikate unterscheiden zwischen, kommt es aus Post-Industrial Waste oder aus Post-Consumer Waste. Also aus, ja, und das zum Beispiel unterscheidet kein Zertifikat, was wir bisher uns angeguckt haben. Und das bedeutet eben, dass wir auch für eine Rezyklatquote, die womöglich dann verpflichtend auf europäischer Ebene durch Ökodesign kommt, so ein Zertifikat eigentlich erst auch noch entwickeln müssen, weil wir wollen ja tatsächlich, dass das Rezyklat aus alten Kleidern kommt und nicht aus irgendwie dem Verpackungsbereich. Und da denken alle, ja, ich kaufe ja Kleidung aus rezyklierten Fasern.
Ja.
Aber und da bappt auch irgendwas drauf, was mir sagt, die Person hat dafür ein Label oder ein Zertifikat. Aber das ist sozusagen, wenn wir den höchsten Standard, den wir eigentlich auch gerne anlegen würden, hier anlegen, dann ist keins der Zertifikate bisher ausreichend.
Ich habe noch eine Sache gesagt.
Bitte.
Jetzt habe ich ja gerade die Verbraucher in so einen Schutz genommen. Aber trotzdem denke ich schon, dass wir auch irgendwie eine Art von Kulturwandel brauchen und vielleicht nicht nur an den Neukauf, an die nachhaltigste Variante denken, sondern auch mal überlegen, nicht neu zu kaufen. Also entweder wiederverwendet oder repariert oder ja, glücklich damit zu sein, was man schon so hat. Eigentlich hat man ja meistens doch schon genug und mehr macht auch nicht immer unbedingt glücklich. Also sicherlich auch eine Perspektive, die eine Rolle spielt, aber die jetzt man auch nicht als Verbraucherin allein lösen kann.
Ja, absolut. Stimme ich dir vollkommen zu und ich würde sagen dann, Anna, danke für das Schlusswort. Ich nehme das dann mal, um hier einmal rauszugehen. Aber ich möchte dazu sagen, Clara, weil du das angesprochen hast, also danke auf jeden Fall auch nochmal für den Hinweis zu den Zertifikaten. Ich finde, das ist ja fast schon ein Thema für eine eigene Podcast-Folge, dass man da auch nochmal gesondert drauf guckt. Ist ein Thema, was ich mitnehme. Und an dieser Stelle dann auch der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Themenvorschläge oder wenn mal etwas wirklich interessiert, dann gerne auch mal an uns schicken. Kontaktinformationen sind ja alle in den Shownotes, also da kann man auch gerne mal einen Themenvorschlag einreichen. Und Clara, ja, das Stichwort dazu, den Zertifikaten und Studie und so weiter, nehme ich auf jeden Fall mal mit. Gucken wir mal in Zukunft, ob wir das unterbringen können. Ja, für heute fand ich das erstmal super spannend, weil ich muss ehrlich sagen, dass, ne, wir hatten das ja gesagt, also mangelnde Transparenz hin und her, aber das sind auch viele Dinge, wo ich auch echt froh war, mal etwas darüber zu lesen, weil gerade die verschiedenen Recyclingverfahren und im Bezug auf die verschiedenen Phasen und so weiter sind ja Dinge, die man nicht alltäglich so vor Augen hat. Deswegen fand ich das super spannend, da einmal reinzugucken. Ich kann allen nur empfehlen, vielleicht auch mal in die Studie reinzugucken. Wie gesagt, der Link ist in unseren Shownotes. Gerne mal selber reinlesen. Da findet man noch viele weitere Details, über die wir natürlich in der Kürze der Zeit nicht noch sprechen konnten. So. Jetzt haben wir alle genug geredet, deswegen sage ich Anna, Clara, euch beiden vielen, vielen Dank für eure Teilnahme an diesem Podcast. Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft, der Link dazu in den Shownotes.